Die Korrespondenten. Reporterleben in Washington.
I accept this nomination for President of the United States of America.
Der Amerika-Podcast von NDR Info.
Hallo, wir sind's, die Korrespondenten aus dem ARD-Studio Washington. Heute auch wieder alle aus dem Studio in der M Street. Natürlich im Moment noch mit Maske. Erste Aktion. Maske abnehmen. So. Dann wenigstens für die Zeit des Podcasts. Bei mir sind Claudia Sarre. Hallo Claudia.
Hallo Thorsten.
Und Sebastian Hesse.
Hallo,
und
ihr zwei.
Die zweite Variante immer mit der ausgestreckten Faust testen. Wir kommen nicht aneinander. Claudia, wir auch nicht. Genügend Abstand im Studio an der M Street. Insofern sind wir für die nächsten 20 Minuten safe, würde auch Dr. Fauci sagen. Außer mit ihm mit dabei Simon Jansen. Hallo Simon. Servus.
Moin.
Ihr zwei habt eine Wahnsinnswoche hinter euch. Ihr habt den gesamten Parteitag der Demokraten verfolgt. Ein virtueller Parteitag. Es war im Grunde wie jeden Abend Fernsehen gucken, nur leider ohne den Alkohol und die Chips. Richtig?
Die gab es nachher. Nach genau. Zum Viel.
Genau.
Und ich will euch nicht fragen, ob das jetzt gereicht hat, ob der jetzt Präsident wird, der Biden, den sie da nominiert haben, den ehemaligen Vizepräsidenten Joseph Biden. Aber die Frage ist doch, an wen hat sich das gerichtet, Claudia? An wen hat sich diese ganze Veranstaltung gerichtet? Wer sollte sich das angucken?
Naja, ich denke mal zum einen natürlich die Demokraten, die sollten sich sozusagen bestätigt sehen, aber eigentlich wollten sie ja auch gerne neue Wähler dazu gewinnen, also potenzielle Wähler, womöglich diejenigen, die vielleicht beim letzten Mal Trump gewählt haben. Das wäre natürlich wünschenswert, und da ist natürlich jetzt die große Frage, ob sie die wirklich überzeugt haben, weil sie haben sich ja sehr bunt irgendwie dargestellt, ne? Super divers, es war ja eine Bilderflut und eine Montage aus unglaublich vielen Videos, jeden Abend eigentlich. Und man sah die unglaublichsten Amerikaner, die man sonst eigentlich nicht jeden Tag sieht, finde ich. Also zum Beispiel war ein Tribal Activist dabei, der hat mich sehr beeindruckt. Muslime, Hindus, also die verschiedensten, wirklich verschiedensten Herkünfte, würde ich es jetzt mal nennen. Das nennt sich ja, glaube ich, multiethnische Herkunft. Mhm. Und das, da hat sich die Partei wirklich irgendwie positioniert als jemand, die dann alle Amerikaner vertritt. Und ich weiß eben nicht, ob das bei den typischen Trump-Wählern oder vielleicht auch bei den Wechselwählern, die noch unentschlossen sind, so richtig gut angekommen ist.
Also der Kontrast zu dem, was man bei den Trump-Rallies, also bei seinen berüchtigten Wahlkampfveranstaltungen, da für ein Publikum sieht und erlebt, zu dem Amerika, was in diesen Videoclips dargestellt wurde, der könnte ja größer nicht sein.
Egal. Wieso?
Ja, weil bei den Trump-Rallies ist es ja schon auffällig, dass es ein sehr weißes Publikum ist. Oft geht er ja mit Absicht auch in ländliche Gegenden. Er geht in das amerikanische Heartland, also in die Region zwischen den Küsten, weil man ja da in diesem politischen Milieu und in diesem gesellschaftlichen Milieu immer denkt, dass die sogenannten Küsteneliten, also die Menschen, die an der West- und an der Ostküste leben, ohnehin in einer anderen Welt leben und ihnen ihren Lebensstil, ihren tradierten, vielleicht nicht zerstören, das mag zu hart sein, aber ändern wollen und ihnen etwas aufzwingen an Lebensart, was sie als nicht amerikanisch empfinden. Und da speist ja Trump unheimlich viel Energie raus. Mhm. Ja. Und ich glaube, dieser Kontrast dieser beiden Amerikas, das ist ja immer wieder beschrieben worden als Red and Blue America nach den Parteifarben oder Coastal America und Heartland America, also dieses Gegensatzpaar, das haben die Demokraten hier eher bestärkt, als dass sie es entschärft haben durch diese Inszenierung. Das funktioniert sicherlich, um die Basis, die eigene, zu elektrisieren, also dieser Faktor Mobilisierung, der bei der Wahl eine große Rolle spielt. Aber wie Claudia schon sagt, ob das dazu angetan ist, Leute, die vielleicht tendenziell eher traditionell denken, möglicherweise auch eine republikanische Politik, wie Trump sie verfolgt, auch für richtig halten, aber eben von diesem Mann irritiert sind und sich jemand anderes wünschen in diesem Amt, ob das die rübergeholt hat und überzeugt hat, naja, werden wir wahrscheinlich vor dem Wahlabend nicht wissen.
Ja, eben, ist eigentlich alles Spekulation bislang.
Genau, aber wir können vielleicht nochmal das, was du gesagt hattest, Republikaner überzeugen. Geht es denn wirklich darum? Weil mein Eindruck hier ist immer, dass es eigentlich schon seit langem nur darum geht, die eigene Basis an die Wahlurne zu kriegen. Brutal ist wirklich zu sagen, ihr müsst gehen, ansonsten verlieren wir hier, dieses Mal aber richtig. Und tatsächlich, nach absoluten Stimmen hätte ja Hillary Clinton gewonnen beim letzten Mal, aber in gewissen Staaten ist es den Demokraten nicht gelungen, wie vorher, ihre Wähler an die Wahlurne zu bekommen. Und womöglich war das der Grund, dass man so sagt, hier, das diverse Amerika, das sind wir. Ihr könnt stolz auf uns sein. Was glaubst du?
Ja, auf jeden Fall. War bestimmt ein Teil der Strategie. Also ich denke, das war auf jeden Fall beides. Neue Wähler mobilisieren, aber natürlich auch die alten oder sagen wir mal die Demokraten einfach überzeugen, dass sie wählen gehen müssen, trotz aller Schwierigkeiten. Eigentlich war das diese vier Abende jeweils 2 Stunden lang ein einziger Spot dafür, doch wählen zu gehen. Also es kam immer wieder. Ne? Zum Schluss hatte es man schon fast über, weil sie dachte irgendwie, meine Güte, jetzt haben wir es auch begriffen.
Dann kommt ja doch was hinzu, was ihnen, glaube ich, gelungen ist, auch durch diese Inszenierung, ist zwar die Vielfalt des Amerikas, das sie sich wünschen, die Vision, wie Kamala Harris gesagt hat, aber sie haben gleichzeitig auch die Einheit der Partei ganz gut rübergebracht. Und das, man erinnere sich an 2016, war ja auch eines der großen Probleme. Man erinnere sich an den dortigen Nominierungsparteitag, als Hillary Clinton auf den Schild gehoben wurde. Da haben die Sanders-Anhänger, also die Repräsentanten des linken Parteiflügels, noch während der Convention gegen die Kandidatin geschossen, haben ja sogar eine Kampfabstimmung erzwungen. All das gab es diesmal nicht, weil man halt doch eher als geschlossene Front aufgetreten ist, mit diesem einen allem übergeordneten Ziel, Trump muss weg. Und das, finde ich, hat ganz gut funktioniert.
Das war das Thema dabei. Ihr hattet die Vielzahl der vielen Stimmen und diese Unterschiedlichkeit Amerikas angesprochen. Ich fand ja, dabei war so ein Zeichen dieser Roll Call, als im Prinzip nochmal gezählt wurde. Also zwei traten sozusagen für die Zählung nochmal an, nämlich Bernie Sanders, der Zweitplatzierte, und Joe Biden. Und jeder Staat hat ähnlich wie beim Eurovision Song Contest seine Stimmen noch einmal abgegeben, gezählt. Ich habe das ganz knapp mal zusammengemischt für 4 Staaten. Simon, spiel das kurz bitte mal ein.
Michigan cast 53 votes for Bernie Sanders and 92 votes for our next president, Joe Biden.
I cast New York's votes.
I'm proud to cast Minnesota's 31 votes for Bernie Sanders.
New Mexico proudly casts 4 votes for Bernie Sanders and 42 votes for the next president of the United States of America.
Und so ging das im Prinzip einmal durch die gesamten USA und alle Territorien. Sie wurden alle gezeigt. Jeder hatte sich etwas anderes überlegt. Manchmal war die Kamera schief, manchmal war es nur eine Handykamera. In Rhode Island stand man mit frischem Shrimp daneben und sagte, die Restaurants haben wieder geöffnet. Das war irre.
Mhm. Ja.
Was ist euch in Erinnerung geblieben von den Staaten dann in dem Moment? Was ist der Staat, wo ihr als nächstes dann hin müsst?
Also die Außengebiete, ich habe ja gar nicht gewusst, wie viele Außengebiete die USA haben, von wo auch noch Stimmen gingen. Also Inseln, von denen ich ehrlich gesagt noch nie gehört hatte.
Ja. Das
also, man weiß, Puerto Rico und so, das ist allgemein bekannt. Orte dabei, deren Namen ich jetzt 3 Tage später noch nicht mal mehr in Erinnerung
habe. Ja, das stimmt allerdings. Ja, ich habe auch als erstes gedacht, Mann, das ist der Eurovision Song Contest, so Wyoming 12 points. Aber ich kann ehrlich gesagt kann jetzt mich an niemanden mehr erinnern, aber Rhode Island, ja, den
Rhode
weiß
Island
ich auch.
Schon, ne? Und da wurde auch viel drüber geredet.
Also es war insofern ganz geschickt gemacht, als das in diesem ganzen, ich meine, es war ja sehr stark diese beiden Themen, Corona und Racism, ne? Das waren ja zwei die dominierenden inhaltlichen politischen Themen, und Diversität und wir sind alle Hautfarben, viele Lebensstile in Amerika, das war das. Aber so die klassische demokratische Klientel, also der Autoarbeiter aus Detroit oder der Farmer aus Iowa oder die kleine, das ist klein, ist jetzt ein blödes Wort, die Friseuse aus Rapid Falls.
Friseuse ist auch du, Friseurin.
Die Friseuse. Genau.
Ich entschuldige mich ausdrücklich bei allen
Friseurhandwerkern,
die in diesem wunderbaren Handwerk tätig sind. Nein, also ich meine, diese klassische Klientel, die kam da aber auch nochmal zu Wort. Das war auch gut so und wichtig so, ne? Weil sonst entsteht so ein bisschen auch der Eindruck, dass diese Partei sich vollkommen verlagert hat in den Zielgruppen, den gesellschaftlichen, die sie anspricht. Und das ist ja auch das große Problem, dass es dem Trump gelungen ist, im Jahre 2016 im Grunde klassische demokratische Klientel zu gewinnen. Ja? Den Autoarbeiter aus Detroit, den Automechaniker aus der Kleinstadt, den Feuerwehrmann aus dem Vorort und ähnliche. Die kamen in dem Roll Call vor, und da sind wir auch wieder bei den Wechselwählern, weil in diesen gesellschaftlichen Gruppen, da sind ja diejenigen, die auch vor 2016 gesagt haben, so, und wir sind so enttäuscht vom politischen Establishment, es ist uns ganz egal, wer die aufmischt, jetzt ist es halt mal zufällig dieser Trump, dem geben wir eine Chance. Und das sind die man ja potenziell auch zurückkriegen kann, und da ging es natürlich bei diesem Parteitag auch drum, ob genug, man wird sehen.
Na, in dem Zusammenhang finde ich halt die Frage interessant, warum setzt man dann trotzdem so stark auf das alte politische Establishment? Also wenn man erkannt hat, so wie du das beschreibst, dass es sehr stark damit zusammenhängt, warum wird das dann nicht stärker thematisiert? Warum ist das bei diesem Parteitag der so stark der Blick nach vorn, und dann lässt man natürlich Bill Clinton auftreten und Kerry, und dann kommt Colin Powell von den Republikanern. Aber warum setzt man auf die Leute dann wieder, wenn man eigentlich weiß, das ist ein Problem oder deren Politik, deren Auftreten hat auch dazu geführt, dass Donald Trump gewählt worden ist?
Also mein größtes Problem mit dem, was bei den Demokraten passiert ist im letzten halben Jahr, ist, dass ich finde, dass sie mit dem Generationswechsel schneller hätten ernst machen müssen nach der 2016er Wahl. Weil vollkommen klar war, dass das nicht nur eine Wahl Trumps war, sondern vor allem eine Abwahl der alten Eliten, denen man nicht mehr misstraute, die man auch nicht mehr sehen wollte. Und dieses starke Fokussieren, was zurzeit bei den Demokraten passiert, auch auf diese Dynastien, die Leute haben auch die Dynastien leid, auch die Bushes bei den Republikanern. Aber sie wollen diese Clintons und deren Klüngel nicht mehr. Sie wollen die Obamas und deren Vernetzungen in Kreisen, die sie als elitär empfinden. Nicht? Man liest es ja immer wieder bei Trump-Kritikern, der konnte gut mit Hollywood-Größen, der konnte gut mit Showstars, der konnte gut mit CEOs. Aber was der nicht kann, ist mit dem Autoworker von Detroit einen Cheeseburger essen. Und das kann der Trump. Ja? Also bei allem Elitären, was den auch umgibt mit seinem Glamour, Bling, Bling, Casino und Milliardenscheffeln Hintergrund. Aber der spricht eine einfache, verständliche Sprache. Der ist liebsten Cheeseburger und der hat eine hemdsärmelige Art, mit diesen Leuten umzugehen. Ob die anderen das nicht haben, sei mal dahingestellt. Aber sie werden oft so empfunden. Und ich glaube, es wäre gut gewesen, auch jetzt schon bei dieser Wahl mit jüngeren Kandidaten nicht nur einer wie Harris, sondern vielleicht mit zweien an den Start zu gehen. Aber letzter Satz, die Demokraten haben es ja basisdemokratisch entschieden. Ja. Sie wollten Biden, also das entspricht der Mehrheitsmeinung in der Partei.
Aber ich wollte auch gerade nochmal sagen, Biden ist ja nicht Obama und vielleicht kann er es ja besser. Also er wurde zumindest so dargestellt, mit den kleinen Leuten in Anführungsstrichen umzugehen. Also ich erwähne nur mal den Schaffner, der ihm da immer jeden Tag 30 Jahre lang das Ticket kontrolliert hat und der ja begeistert war von Biden, ne? Wie sehr interessiert der sich gezeigt hat und wie nahbar er sozusagen war. Und auch diese Fahrstuhlführerin, deren Video ja auch ein viraler Hit wurde. Insofern, ich glaube schon, dass er eine größere Nähe hat zu diesen Leuten und dass er einfach auch zugänglicher ist.
Beziehungsweise von der Parteitagsregie eben auch erkannt worden ist, dass das der Zugpunkt wäre. Ja, also das wäre dort, wo wir vorher versagt haben. Du hast jüngere Demokraten angesprochen und du hast gesagt, die haben basisdemokratisch entschieden, aber trotzdem gibt es ja auch innerhalb der Demokratischen Partei viel Kritik. Eine vom linken Flügel, vom sehr progressiven Flügel, ist Alexandra Ocasio-Cortez aus New York, die ungefähr 1,40 Redezeit bekommen hatte, also keine große Redezeit. Hier ein kurzer Ausschnitt nur, Simon.
A movement that realizes the unsustainable brutality of an economy that rewards explosive inequalities of wealth for the few at the expense of long-term stability for the many.
Okay, ich versuche das zu übersetzen. Es ist unglaublich kompliziert, wahnsinnig gut meiner Meinung nach. Sie spricht davon, dass es eine Bewegung geben muss, die sich gegen diese nicht nachhaltige Brutalität der Wirtschaft stellt, die eine explosive Ungerechtigkeit von Vermögenden fördert, auf Kosten der vielen, die keine langjährige Stabilität dadurch haben. Also eine Umverteilung im Grunde, dass sie sagt, diese Gesellschaft ist wirtschaftlich komplett falsch aufgestellt, weil wenige immer mehr bekommen und viele dadurch keine Stabilität in ihr Leben reinbekommen. Man hätte es einfacher vielleicht formulieren müssen an der Stelle, oder?
Also das fällt mir schon schwer, das auf Deutsch zu verstehen. Also ich frage mich, ob das wirklich bei den Leuten vorm Fernseher angekommen ist.
Also ob das in einer Fernsehsendung dann ankommt, obwohl es womöglich für die meisten Amerikaner der richtige Gedanke ist. Und ist es womöglich, wenn wir sagen, also da sind dann wieder Clinton, da ist dann Biden 77 Jahre alt, hat hier womöglich der progressive Flügel der Demokraten auch noch eine Bringeschuld im Sinne, sie müssen sich besser erklären, wenn sie mehr mitspielen wollen?
Ich glaube, sie sind gar nicht gewollt gewesen, weil der große Wahlkampfschlager von Trump, der ist, dass Joe Biden vielleicht ein Moderator sein mag, jemand, der das Land nicht komplett auf den Kopf stellt, aber dass die eigentliche Kraft, die diese Partei beherrscht und lenkt und auch die Programmatik bestimmen wird, eben diese radikale Linke ist, aus der Wahrnehmung jetzt von Republikanern, die mit einem sozialistischen Konzept Amerika oder das traditionelle Amerika zerstören will. Das ist ja eine wahnsinnig martialische Sprache, die da gesprochen wird. Und ich glaube, die Parteitagsregie hat große Angst davor, vorgehabt, dass dieser Parteitag einen Eindruck wie diesen, das ist ein echter Wahlkampfschlager bei Trump, unterstützen könnte. Und deshalb sind Leute aus diesem Parteimilieu, aus diesem Flügel, ist ja eine riesige Volkspartei, muss man sehen, wir haben hier zwei Parteien, die wahnsinnig viele Flügelströmungen mitnehmen müssen und natürlich auch radikale Elemente unter sich haben, nach mittigen Maßstäben zumindest. Ne? Und das, glaube ich, ist ein Grund, weshalb man sie so klein gehalten hat bei dieser Convention. Und da gab es auch Beschwerden. Also der linke Flügel hat sich darüber beschwert, dass zu viele Republikaner zu Wort gekommen sind, damit Redezeit weggenommen haben und der progressive Flügel entsprechend klein gehalten wurde.
Aber wenn du das sagst, würde das auch bedeuten, dass die Demokraten nach wie vor Getriebene sind von Trump.
Ja.
Dass sie nicht in der Lage sind, in der Situation, in der wir uns im Moment in Amerika befinden, völlig frei die Agenda zu setzen, sondern sie müssen nach wie vor reagieren auf diesen Präsidenten, der hat sie fest im Griff.
Ja,
das haben sie auch versucht. Sie haben ja die ganze Zeit sich sozusagen abgesetzt von Trump. Das war ja eigentlich auch ein roter Faden, ne? Immer wieder wurde Joe Biden so als Gegenentwurf dargestellt zu Trump. Und ich finde aber eigentlich schon, dass das Sinn macht. Wieso ist das Reagieren? Das war ja nötig. Das musste ja dem Wähler nochmal klar gemacht werden, dass sie eben die Alternative sind und zwar die bessere Alternative, ne? Mhm. Also ich glaube, dass zum Beispiel die Stunde von Ocasio-Cortez, die wird noch schlagen. Vielleicht jetzt nicht bei diesen Parteitag, weil jetzt haben sie sich ja nun mal für Joe Biden entschieden und die Reihen hinter ihm sind ja auch geschlossen und das ist ja auch gut so. Und er selber sagt ja auch, oder man kann davon ausgehen, dass er jetzt nur eine Amtszeit machen wird. Also er ist sozusagen dieser Übergangskandidat und vielleicht beim nächsten Mal kommt dann die Stunde der Jungen, womöglich angeführt von Kamala Harris. Wird man sehen, ne?
Also ich war bei seiner Rede gespannt, inwieweit er auf die Dinge reagieren würde, die Trump als Themen setzt. Ja, und Trump hat ja zwei ganz, ganz große Themen. Die sozialistische Unterwanderung der Demokraten, die das Wirtschaftssystem und die amerikanische Gesellschaft auf den Kopf stellen. Und dass Demokraten nicht in der Lage seien, für Law and Order zu sorgen, also für Ruhe und Ordnung im Land, dass in den Großstädten, die ja fast ausschließlich demokratisch regiert sind hier, zulande, dass da eben das blanke Chaos herrscht, Kriminalität, Drogen, illegale Einwanderer etc. pp. Darauf ist ja überhaupt gar nicht eingegangen. Ne? Und das ist ja auch eine schwierige Entscheidung. Ja, gehst du da drauf? Oder auch dieser Vorwurf, die Demokraten würden den Amerikanern ihre Waffen wegnehmen. Echtes Reizthema. Ne? Auch kein Wort dazu. Ne? Das war eine interessante Frage. Würde er das aufgreifen? Und das ist ja eine sehr schwierige strategische Entscheidung. Greifst du es auf, sagt man, Trump setzt irgendwie die Agenda. Greifst du es nicht auf, sagen sie, naja, der hat wohl nichts dazu zu sagen, hat der Trump vielleicht doch recht. Ne? Also das ist eine ziemlich schwierige Gratwanderung. Mhm.
Claudia hat jetzt gerade schon Kamala Harris angesprochen. Darüber haben wir letzte Woche erzählt. Da tease ich jetzt einfach auf unserem Podcast der letzten Woche. Und ich würde gern mit euch noch ein bisschen über Joe Biden reden. Das Wort, das immer wieder, aber wirklich in allen Sendungen, jeden Abend gefallen ist, decent, anständig. He's a decent guy. Decency hat er auch ständig verwendet. Mhm. Das ist das Wort, was ich mitnehme. Warum ist das so wichtig?
Anständig, naja, eben auch im Gegensatz zu Trump natürlich, ne? Er wurde ja auch immer als grundehrlich und empathisch, das war übrigens das zweite Wort, was die ganze Zeit fiel, ne? Empathy. Ja, also als so ein Mann wurde er die ganze Zeit dargestellt. Auch das finde ich, nach vier Abenden hing einem das schon fast zum Halse raus. Ne?
Wir konnten zumindest also, mitsprechen, ne?
Also stimmt, wir konnten mitsprechen, ja wirklich. Er wurde ja da so als Heiliger wirklich dargestellt. Und naja, aber das war natürlich Kalkül. Also er musste sich ja abgrenzen, er musste ja sozusagen was bieten, weil er ja sonst nicht so viel zu bieten hat, sage ich jetzt einfach mal so. Er ist ja nicht der dynamische Charismatiker, er glänzt nicht so, er hat nicht die Strahlkraft zum Beispiel wie von Obama, Barack Obama. Und insofern ist eben seine Qualität, und das glaube ich auch, das stimmt wahrscheinlich auch, er ist auch ein anständiger, ein guter Mensch. Ne? Also das war nicht gelogen. Und irgendwie mussten sie ihn einfach dadurch ins rechte Licht setzen.
Ich habe noch mal aus seiner Rede dann noch was rausgenommen, als er die Nominierung angenommen hat, was vom Ende, vom Schluss der Rede, als er dynamischer dann wurde, als es sich aufbaute. Simon, kannst du das noch mal einspielen? Den beiden.
For love is more powerful than hate. Hope is more powerful than fear. And light is more powerful than dark. This is our moment. This is our mission.
Liebe ist stärker als Hass, Hoffnung stärker als Angst, Licht stärker als die Dunkelheit. Das ist unser Moment, das ist unsere Mission. Reicht das aus, Sebastian?
Ich glaube, das ist vor allem ja auch an Konservative gerichtet hier, hierzulande, die in einem wirklichen Dilemma stecken gerade. Ja? Wäre ich jetzt politisch konservativer und jemand, der oder gesellschaftlich eher traditionelle Vorstellungen hat, auch vielleicht traditionelle Werte für wichtig und richtig und auch für meine Kinder vermittelnswert halte, was mache ich denn dann? Ja? Wähle ich diesen Mann ab, also Donald Trump, weil er mir nicht passt, weil mir seine Biografie nicht schmeckt, weil mir sein Auftreten, seine Manieren, sein mangelndes Einfühlungsvermögen, da ging es ja auch um Empathy, wird ja hier betont, Mitgefühl, weil dieser Trump so ohne Mitgefühl zu sein scheint, weder für Corona-Patienten noch für Opfer von Polizeigewalt noch für Opfer von diesen fürchterlichen Schusswaffenmassakern, die wir hier immer wieder erleben. Ja, also die entsetzt sind über das Verhalten dieses Mannes und über dessen Ich-Fixiertheit, sein ständiges Angeben und auch diese Unruhe. Ich glaube, Unruhe ist ein großes Stichwort in diesem Jahr bei der Wahl, weil Trump ja dieses Land ständig in emotionalem Aufruhr hält. Die Menschen sehnen sich nach einer ruhigeren See, auch was die politische Diskussion betrifft, ja. Aber gleichzeitig, wenn du ihn abwählst als Konservativer, dann bist du die ganze Politik los, die du haben willst, ja. Weil diese Leute wollen ja, dass dereguliert wird. Sie wollen, dass die Steuern gesenkt werden. Sie wollen, dass was gegen illegale Migration unternommen wird. Sie wollen, dass das Militär stärker wird. Sie haben den Eindruck, dass Amerikas Standing in der Welt, warum auch immer, während der Obama-Jahre gelitten hat und dass, wenn man jetzt wieder stärker und bullyhafter auftritt, dass das Amerikas Ansehen ein Zugewinn dafür bedeuten würde. Also sie finden die Politik in weiten Teilen gut, die Art der Politikvermittlung durch diesen Mann aber nicht. Was machst du, wie kommst du aus diesem Dilemma raus? Und das Angebot, das Joe Biden diesen Leuten macht, ist, seht, ich löse das Problem mit dem Stil, in dem ich zugänglicher und sympathischer, mitfühlender und damit irgendwie auch amerikanischer bin. Er verkauft das ja auch als amerikanische Tugend. Und gleichzeitig wird es aber keinen dramatischen Politikwechsel geben. Wenn ihr davor Angst habt, es gibt keinen Sozialismus, wenn ich ans Ruder komme.
Aber das verstehe ich nicht, Strategie. Sebastian. Es wird ja einen dramatischen Politikwechsel geben.
Ja, das ist ja auch genau das Problem der Kampagne. Ja? Das ist ja auch das Problem der Kampagne, dass für die einen, die man ansprechen will, die man mobilisieren möchte, wird eben dieses neue, dieses Multikulti-Amerika, das Facettenreiche, das sich verändert. Also genau das, wovor ja die Trump-Leute Angst haben. Die haben ja Angst vor Veränderungen. Die finden die Migration, dass vor allem Spanisch gesprochen wird in den Straßen und all diese Veränderungen der jüngeren Vergangenheit, das macht ihnen Angst. Ja? Und wie kriegst du diese beiden Gruppen, die du ansprechen willst, zusammen? Wie machst du ein politisches Angebot, das sie beide reinholt?
Genau, weil du auch eine Gesellschaft hast, die eben sehr stark gespalten ist und jetzt versuchst du also diesen großen Mantel zu finden, der sozusagen alle mit umhüllt und alle mitnimmt und das ist dann eigentlich kaum möglich, außer du trittst deiner eigenen Kampagne wieder auf die Füße.
Und du hast zwei Spitzenleute, die jeweils das eine bedienen. Das ist ja doch bei diesem Parteitag, das finde ich, ist auch gelungen gewesen, dass der Biden eher der Mann ist für diese eher konservativ traditionellen Leute, denen er eine gewisse Ruhe, die er beruhigen kann. Ja? Und gleichzeitig ist aber Kamala, die wieder so einen Aufbruch verkörpert und so dieses andere. Ja? Ich glaube, diese Arbeitsteilung zwischen beiden Spitzenkandidaten ist auch dazu angetan, diesen Konflikt ein bisschen zu entschärfen.
Wobei Kamala auch nur einen Aufbruch im Rahmen anbietet, der...
Ja, die große der Revolution.
Ruhe, ne? Ja. Also keine Revolution, das ist richtig. Nee, auf keinen Fall. Was glaubt ihr, was passiert nächste Woche? Wir haben dann die Convention der Republikaner, Claudia. Was glaubst du, wie reagieren die jetzt auf das, was du die Woche gesehen hast?
Ach, er hat ja schon die ganze Woche reagiert, Trump. Ja, genau. Ja. Er hat ja schon ordentlich dagegen geschossen und seine eigenen Wahlkampfveranstaltungen zeitgleich ja eigentlich auch abgehalten am letzten Abend in Pennsylvania.
In Scranton, wo Biden geboren ist, ist er nach Scranton gegangen.
Unfassbar, ne? Ja, und auch seine Wortwahl war ja auch wieder interessant. Was hat er gesagt? Biden sei eine Marionette der linken Extremisten und lauter solche Dinge. Ne? Aber ja, ich weiß auch nicht, was erwarten wir? Es wird sicherlich komplett anders, denn sie haben ja gar nicht so die Stars, die Demokraten da jetzt sozusagen auflaufen haben lassen.
John Legend, Billie Eilish, genau. Musik ohne Ende. Ja.
Genau. Und es ist ja auch noch relativ unklar, was eigentlich passieren wird. Wird Trump jeden Abend reden? Wird er auch am Ende so eine große Nominierungsrede halten? Wird Pence einen Abend bestreiten? Also das ist, glaube ich, alles noch relativ offen. Und insofern, ja, mal schauen. Du bist ja dabei.
Das ist richtig. Hast du eine Erwartung?
Bemerkenswert ist ja, dass bei den Demokraten drei ehemalige Präsidenten dabei waren und ein Endorsement, wie man hier sagt, also eine Wahlempfehlung zugunsten von Biden ausgesprochen haben. Bei den Republikanern wird kein ehemaliger Präsident mehr sein. Es gibt auch keine drei Lebende noch, aber beispielsweise George W. Bush wäre ja jemand, der durchaus tief verwurzelt ist im republikanischen Milieu immer noch. Der kommt nicht. Warum kommt er nicht? Weil er Trump ablehnt. Er hat ja wieder sowohl zu Protokoll gegeben nach der Wahl, dass er Trump nicht gewählt hat beim letzten Mal und hat immer wieder durch Redebeiträge, zuletzt erst durch einen Videoclip, als auf dem Höhepunkt der Debatte um Black Lives Matter und um den Tod von George Floyd nochmal so einen Anständigkeitsappell an die Amerikaner gerichtet, wo der Name Trump zwar nicht viel war, aber ganz deutlich zu hören war, dass er beunruhigt war, zutiefst besorgt, dass das Krisenmanagement durch die Trump-Regierung das Gegenteil dessen erreicht, was wünschenswert wäre. Also der bleibt vor der Tür. Der kommt nicht, ja. Also Teile des alten republikanischen Establishments sind nicht mehr dabei. Mhm. Colin Powell, ja, der Außenminister, erst war er Joint Chief of Staff, also oberster Militär gewesen unter Bush, dann Außenminister in der zweiten Amtszeit, also wirklich jemanden, einen High-Rank-Gefolgsmann aus dem alten bewährten Establishment der Republikaner, der geht zu den Demokraten und gibt eine Wahlempfehlung für Biden ab. Also da ist doch Unruhe in dieser republikanischen Partei. Ja, das sind doch Teile des der Traditionsrepublikaner, die jetzt wegzubrechen drohen.
Wobei die Republikaner, die eingeschnappt sind, sagen, Colin Powell habe auch schon Obama endorsed und auch schon Hillary Clinton gesagt, er wäre sie und nicht Trump. Ne? Also, aber die Reaktion ist eindeutig.
Cindy McCain, John McCain ist gegen 2008 gegen Obama angetreten im Zusammenspiel mit Sarah Palin. Ja, und jetzt
aber
kommt seine
gute persönliche Beziehung zwischen
den
beiden.
Egal was es ist, es ist trotzdem von großer Symbolwirkung, dass sie bei den Demokraten auftaucht und nicht bei den Republikanern. Es ging ja darum, was ist zu erwarten. Ich bin mal gespannt, wen sie auffahren werden neben Trump.
Ich habe heute mit jemandem von der Heritage Stiftung gesprochen, das ist eine eher konservative rechte Stiftung hier in Washington D.C. und der sagt, die gucken sich das ganz genau an, was die Demokraten da gemacht haben und sie haben mitgekriegt, dass sie noch viel mehr auffahren müssen, weil die Einschaltquoten für diesen virtuellen Parteitag sind deutlich niedriger als für einen echten Parteitag mit Konfetti und Ballons. Also das muss man auch wissen. So sehr das womöglich einfach war, dass man das kompakt hatte und nicht immer ständig Applaus und Pausen, sondern es ist eben ganz kompakt am Abend 2 Stunden gewesen. So schwierig ist es, glaube ich, auch für die Parteien dadurch zu mobilisieren und gute Stimmung zu machen und Einschaltquote zu kriegen. Und Einschaltquote, das wissen wir ja nun, ist für den gegenwärtigen Präsidenten echt eine harte Währung. Ich danke euch so sehr, dass wir hier nochmal zusammengekommen sind nach dieser erschöpfenden Woche, über den Parteitag der Demokraten gesprochen. Du hast es gerade angesprochen, ich werde nächste Woche über den Parteitag der Republikaner zusammen mit Katrin berichten. Und dann sitzen wir auch wieder für den Samstag im Podcast und werden darüber erzählen. Das war der Podcast Die Korrespondenten. Vielen Dank. Den kann man überall runterladen übrigens, wo es Podcasts gibt und außerdem auch bei ndr.de/diekorrespondenten.
Die Korrespondenten. Reporterleben in Washington. Der Amerika-Podcast von NDR Info.